Ja, ihr habt Pech heute Morgen. Die Ballons hängen die Uhr zu, deshalb. Aber ich sehe gerade, ich habe ja auch eine digitale Uhr, also ihr habt wieder Glück gehabt. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Also ich begrüße euch ganz herzlich. Auch von mir, danke. Auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank für die richtig tolle, tolle Lichtparty, ja. Speziell möchte ich Laura und Rosalina noch nennen und ganz herzlich danken im Namen der Gemeinde. Nathanael gibt das Laura dann später weiter. Hey, hier waren 100 Kinder da. Ja, das hat man auf den Fotos nicht so gesehen, weil irgendwie wirkt es wenig, aber hier waren ungefähr 100 Kinder da. 100 Kinder durften am Freitag hören, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ja, ob sie es wussten oder nicht, wissen wir nicht, aber jetzt sollten sie es wissen. Ja, das war so toll, ja. Und ich danke euch echt ganz, ganz herzlich für alle eure Mitarbeit, für alle Kuchen, für jeden Kaffee, den ihr gekocht habt, für Begleitung von Spielen und so weiter. Hey, ohne die Gemeinde ist dieses Fest nicht möglich. Ja, ohne euch geht es nicht. Und ich denke, dass es eine Zeit war unter uns auch von Gemeinschaft, wo wir miteinander reden durften, wo wir miteinander Beziehungen leben durften. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. So. Ich habe die letzten Male, als ich gepredigt habe, über die Liebe Gottes gesprochen. Die Liebe Gottes in uns, in unserem Herzen, in unseren Persönlichkeiten verändern möchte, wie wir ihr begegnen können. Römer 5, Vers 5. Ist die Grundlage, warum wir überhaupt über die Liebe Gottes reden. Denn da steht Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Grund, warum du überhaupt die Liebe Gottes spüren kannst, warum du sie erleben kannst, ist der gute Heilige Geist, der gekommen ist, nachdem Jesus zum Vater aufgefahren ist. Wir haben uns mit verschiedenen Aspekten der Liebe Gottes auseinandergesetzt. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, die Liebe Gottes ist Grund und Motivation für uns. Ja, Grund und Motivation zu lieben kommt aus der Liebe Gottes. Ja. Und wir haben versucht herauszuarbeiten, oder ich habe es probiert und ihr musstet zuhören, dass die Liebe Gottes anders ist als alles, was wir an Liebe kennen. Und hier sagt der Römerbrief: Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren. Gott liebte dich und er liebt dich nicht aufgrund der Dinge, die er schön in dir findet. Das ist etwas, was wir als Menschen tun, sondern er liebt dich um seiner selbst willen, weil er gesagt hat: Ich liebe dich. Ja, ich will dich lieben. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Deshalb liebt er dich. Nicht, weil du etwas getan hast, nicht, weil du etwas tun wirst, nicht, weil er dich gebrauchen möchte, um sein Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen, sondern er liebt dich einfach, weil er dich liebt. Ja, und das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen, wo wir dieses Bibelwort echt kauen müssen, ja, bis es in unserem Herzen anfängt, mehr und mehr Klick zu machen. Ja, Gott, er ist der Grund und die Motivation für diese Liebe. Jesus selber, er ist das Modell dieser Liebe. Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wir sehen an Jesus, die Ausrichtung der göttlichen Liebe. Sie geht zum Nächsten. Und dadurch, dass wir an der Liebe Gottes teilhaben, werden wir natürlich in erster Linie zuerst geliebt. Aber Jesus, er ist dieses Modell für uns. Er ist die personifizierte Liebe Gottes auf Erden. Er suchte zu seinen Lebzeiten immer nur das Beste für seine Gegenüber und er suchte dabei immer eine Beziehung zu seinem Gegenüber. Wir haben probiert herauszuarbeiten, dass Jesus, dass die Quelle dieser Liebe auch alleine bei Gott liegt, bei Jesus liegt. Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja? Wir haben das von hinten aufgezogen. Wir haben gesagt, Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Ich liebe euch so, wie mich der Vater geliebt hat. Also diese innige, göttliche Liebe, die wir als Christen gerne als Agape-Liebe bezeichnen, sie manifestiert sich zuerst zwischen Gott und Jesus, dem Sohn, und dann sagt Jesus, bleibt in dieser Liebe, die zwischen mir und dem Vater existiert. Ja? Wir haben das erwähnt, dass hinter dem Begriff Agape-Liebe ein im Altgriechischen ein Konzept steht, ja, was den Menschen der damaligen Zeit bekannt ist. Es geht nicht um den Gebrauch des Wortes, den kannst du biblisch nicht so definieren, dass Agape die Liebe Gottes ist, aber das Konzept, was für die damalige Zeit mit dem Wort Agape verbunden war, gibt dem Wort Agape den Begriff der göttlichen Liebe. Jesus ist für uns die Quelle der Liebe, damit wir in seiner Liebe bleiben können, in seiner Liebe, nicht in der Liebe oder in unserer Liebe. Es geht um Beziehung. Wann erkennen wir, ob eine Beziehung von Liebe geprägt ist? In guten Zeiten, wenn alles auf rosa Wolken schwebt, erkennen wir dann, ob eine Beziehung von Liebe geprägt ist? Die Antwort ist natürlich nein, sonst hätte ich diese Frage nicht gestellt. Sondern wir erkennen die Natur der Beziehung, ob sie auf Liebe basiert und auf welcher Art von Liebe, erkennen wir im Konflikt. Ja, wenn etwas konflikthaftig wird, wenn etwas schwierig wird. Und wir haben versucht, darüber zu reden, dass wir als Menschen in unserer Persönlichkeit die Liebe Gottes brauchen. Ja, und die Liebe Gottes, sie verändert uns. Die Liebe Gottes, sie heilt uns. Diese Agape-Liebe Gottes, sie macht uns gesund oder sie will uns gesund machen in unserer Persönlichkeit. Sie will unsere Unsicherheit bearbeiten und so weiter. Ja, sie will uns stark machen, Gott will unser Schutz sein. Aber nicht immer ist die Entwicklung einer Liebesbeziehung, die wir zu Gott haben, sie ist nicht linear. Ja, schön wäre es, ne? Es geht immer aufwärts. Es geht immer aufwärts. Und so ist auch unsere Beziehung zu Gott, dass unsere Beziehung zu Gott nicht immer aufwärts geht, ja? Oder von uns gefühlt aufwärts geht. Ja, manchmal haben wir Elemente in unserer Beziehung zu Gott, wo wir denken, boah, Vollabsturz, ja, totaler Absturz. Ja, und dann machen wir so eine Kurve und wir bewegen uns wieder innerlich näher zu Gott. Ja, aber wir dürfen festhalten, dass die Liebe Gottes in uns Dinge bewirkt, die wir oft gar nicht selber beim Namen nennen können. Wir können nicht sagen, ja, da ist jetzt das und das passiert in meinem Leben. Aber wir merken, dass wir auf unserer Liebesbeziehung zu Gott plötzlich auf einem anderen Niveau sind. Dass sich Dinge in unserem Leben verändert haben. Ja? Gott ersetzt uns zum Beispiel frei von bestimmten Ängsten. Ja? Manchmal kannst du das an einer bestimmten Begebenheit festmachen, wo Gott dir wirklich Befreiung geschenkt hat, von einem auf den anderen Moment. Ja, aber manchmal haben wir Dinge in unserem Leben, wo wir merken, okay, hey, das ist einfach weg. Ja, ich habe in dem und dem Moment eigentlich gar keine so Panikattacken mehr, wie ich sie früher hatte. Oder ich habe bestimmte Angstgefühle nicht mehr. Und ich merke, ja, Gott verändert Dinge in meinem Leben. Ja, ich springe eine Treppenstufe höher und beginne von dort an, mich von dieser Treppenstufe nicht linear zu bewegen. Und irgendwann hebt mich die Liebe Gottes auf eine nächste Treppenstufe und ich bewege mich dort auch wieder nicht linear. Ja, und das ist Teil unseres Lebens und das ist Teil unserer Liebesbeziehung auch als Christen zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir möchten uns heute Morgen einen Kollegen von uns aus der Bibel anschauen. Das ist der Apostel Petrus. Ja, ich mag den sehr. Ich identifiziere mich als Großmaul ziemlich mit ihm, also als extrovertierterer Mensch in bestimmten Situationen. Der Junge ist mir sympathisch. Und wir lesen mal als erstes Lukas 22, die Verse 61 und 62. Ich wiederhole, es geht um die Beziehung, die wir bei Petrus zu Gott, zu Jesus beobachten möchten. Okay? Um das auf unsere eigene Lebensrealität übertragen zu können. Lukas 22, 61 und 62. Da steht ja, ein Ereignis. Wir gucken uns so ein paar Ereignisse aus dem Leben von Petrus an. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ja, Petrus erlebt kurz vor Jesu Kreuzigung einen Vollabsturz in seiner Beziehung zu Jesus. Ja? Hey, das ist der Jünger, zu dem Jesus gesagt hat, ja, dieser Kontext von auf diese Gemeinde will ich meine Gemeinde bauen und so weiter, damit ist nicht Petrus gemeint, aber Petrus hatte echt starke Begegnungen und Verheißungen. Ja, und als es letztendlich darauf ankam, ja, wir stellen uns die Situation vor, Jesus wird verurteilt, Jesus wird zum Tode verurteilt. Es war nicht nur für Jesus tödlich, sondern hätte natürlich auch für Petrus gefährlich sein können. Na? So, und jetzt in dieser Beziehung, wo der Freund seinen Meister anschaut, der Meister, der 3 Jahre in sein Leben investiert hat, sagt Petrus, den kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ist angenehmer für mich. Ist sicherer. Sorry. Schönen Tag noch. Ja, das ist Hochverrat. Ja, das ist Betrug. Ja, das ist Verrat. Und das Verrat ist etwas, was uns in unserer Seele wirklich wehtut. Ja, Leute, das ist schmerzhaft. Wenn Menschen, denen du vertraut hast, wenn die dich hintergehen und dich betrügen, das tut weh. Ja, weil du das von denen nicht erwartest. Du erwartest das von Leuten, die nicht mit dir unterwegs sind, aber nicht von Menschen, in die du dich investiert hast. Ja, nicht Menschen, die du geliebt hast, von denen erwartest du das nicht. Und Petrus leistet sich so einen. Ja. Und Vers 62 sagt, er ging hinaus und weinte bitterlich. Er weinte in bitterer Verzweiflung. Hey Leute, der wusste ganz genau, was er gemacht hat. Dem musste niemand erklären, was er gemacht hat. Ja. Und oft denken wir als Menschen, Liebe ist, dass ich jemandem immer was erklären muss, wenn er mal so richtig auf die Schnauze gefallen ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich persönlich bin der Überzeugung, dass viele, viele Christen ganz genau wissen, wann sie sündigen. Das brauchst du denen nicht zu sagen. Ja, die wissen das. Ich weiß das auch, wenn ich sündige. Hallo? Ja, oft, manchmal nicht, aber oft weiß ich das. Und dann brauche ich nicht noch einen dritten Hintern von jemandem. Und das Letzte, was Petrus brauchte, war ein Tritt in den Hintern, weil er weinte in tiefster Verzweiflung. Und was der brauchte in seiner Liebesbeziehung, war eine Begegnung mit Jesus. Ja. Jetzt ein kleiner Vers, ein kleiner, aber sehr feiner, 1. Korinther 15, Vers 5. Da geht es um die Auflistung der Menschen, denen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist. So, wir gehen davon aus, dass die Bibel die Wahrheit ist. Amen. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Wann war das denn? Wann ist er denn zuerst Petrus begegnet? Weißt du nicht? Ich auch nicht. Aber steht da. Da steht da. Jesus begegnete zuerst Petrus. Ja, Jesus begegnete zuerst Petrus. Hey, der hat den so geliebt, ja, dass er nach seiner Auferstehung zuerst Petrus begegnet ist, derjenige, der die Szene hatte und weggegangen ist und gesagt hat und bitterlich weinte vor Verzweiflung. Dem begegnet Jesus. Wo, wissen wir nicht. Aber da in der Liste steht das. Er ist zuerst Petrus begegnet. Und die Liebe Gottes hat diese Beziehung nicht beendet, sondern die Liebe Gottes hat Petrus weiter aufgerichtet. Also Jesus erscheint Petrus zuerst. Als nächste Stelle möchten wir mit euch eine längere Stelle aus Johannes 21 lesen. Es ist wichtig, dass wir die lesen, damit wir Informationen haben, okay? Du musst Informationen aus dem Wort Gottes haben. Du musst die Information haben, die über deinen Kopf dein Herz verändern kann. Ja? Gott hat uns unseren Kopf gegeben, nicht damit wir ihn wie bei Yoga ausschalten, sondern, ja, das ist wichtig, ja, sondern Gott, er hat dir dein Gehirn gegeben, damit du Dinge verstehst und wissen kannst und bewusst Entscheidungen treffen kannst, damit die in deine Seele hineinfallen. Ja? Und unter uns, ne, Klammer auf, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Yoga eine Sportart ist. Ja? Yoga ist eine religiöse Anbetungsübung aus dem Buddhismus, Hinduismus, okay? Das ist nichts für uns. Ja, da darfst du ganz bewusst als Christ deine Finger von lassen. Ja? Es gibt keine Sportart Yoga, es gibt nur eine religiöse Anbetungsart an die Dämonen und Götter, uns Götter nicht Dämonen. Ja, das ist für uns als Christen Finger weg, okay? Wenn du dich entspannen möchtest, dann sinne über das Wort Gottes nach mit deinem Verstand, den Gott dir gegeben hat, damit es in dein Herz hineinfällt. Ja? Beispiel. Ja? Wenn du Probleme damit hast, dass Gott dir vergeben hat, ja, dann sagt dir dein Kopf, ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen? Ja, aber was sagt dir dein Herz? Und das ist die Herausforderung. Und dann geht es nicht darum, unseren Kopf auszuschalten, sondern es geht darum, unseren Kopf einzuschalten, das Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, hey, das Wort Gottes sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Schuld. Ja, und dieses bewusste Arbeiten in deinem Kopf wird deine Seele zur Ruhe bringen. Ja, und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wird auch deine Seele damit übereinstimmen, dass dir vergeben ist. Amen. Hey, schalt das Licht ein. Schalt's nicht aus. Exkurs vorbei. Also wir gehen ins Wort Gottes und gucken uns die nächste Situation von Petrus an. Es geht um die Liebesbeziehung zwischen ihm und Jesus. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Nochmal wichtig. Also ich weiß nicht genau, ob ich das ganz klar rüberbringen kann, was ich heute Morgen sagen möchte. Ich möchte dir zeigen, dass deine Liebesbeziehung zu Gott nicht linear ist. Okay? Da gibt es Höhen und Tiefen, aber die Liebe Gottes, sie begegnet dir und sie stellt dich auf höhere Stufen. Ja? Sie macht dich gesünder und gesünder, sie macht dich frei. Okay? Wir gehen als Kinder Gottes bewegt durch die Liebe Gottes voran, auch du. Amen? Hey, du gehst voran, wenn du die Liebe Gottes suchst. Da bewegen sich Dinge in deinem Leben. Und manchmal sind diese Veränderungen, die wir suchen vor Gott, nicht spontan. Ja? Und dann lass dich auf diesem Weg nicht entmutigen. Ja? Genauso wie wir sehen können, hey, Jesus hat Petrus nicht entmutigt, Johannes. Also er ist da am See Genezareth, wo Simon, Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, das ist Zwilling und nicht der Ungläubige, danke. Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Weiter bitte. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Ja, das ist wichtig. Kling. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153, und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ihr kennt die Story? Ja? Eines Tages las ich diese Geschichte und ich dachte, ey, das ist voll komisch. Irgendwie kommt mir dieses Wunder bekannt vor. Kennst du das Wunder? Ja? Wisst ihr, dass dieses Wunder genau zweimal in der Bibel vorkommt? Wisst ihr das? Und ich habe meine Bibel oder Konkordanz oder was auch immer genommen, es war noch vor Zeiten von KI, und habe nachgesucht, wo ist dieses Wunder? Und dieses Wunder, das sollte ich mir eigentlich aufgeschrieben haben, Bibelstelle habe ich mir nicht notiert, ist genau das gleiche Wunder, das Jesus tat, als er Petrus berief, sein Jünger zu werden. Ja? Das ist genau das Gleiche. Er sagt zu Simon Petrus und Andreas, hey, fahrt nochmal raus, fischen und so weiter, und wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, bumm, kommen sie wieder, Riesennetz, und jetzt Das zweite Mal das gleiche Wunder. So, und jetzt stelle ich dir mal die Frage, wozu hat Jesus zum zweiten Mal dieses Wunder getan oder geschehen lassen? Wozu? Der kleine, aber feine Satz: den ich euch angeklingelt habe, stand in Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Das ist jetzt erstmal gar nicht für mich die Frage, sondern die Frage ist, Jesus brauchte keinen Fisch. Ja, der hat die Jünger nicht fischen geschickt, weil er Fisch brauchte. Ja, sondern er hat die Jünger fischen geschickt, damit sie das gleiche Wunder wieder erleben, dass sie auch emotional an ihre Berufung erinnern wird, als Jesus gesagt hat, komm und folge mir nach. Darum geht es in dieser Geschichte. Ja? Hey, Petrus hat den Vollabsturz hingelegt. Ja? Er hat ein Einzelgespräch gehabt mit Jesus und jetzt ehrt Jesus Petrus auch vor den anderen Jüngern und sagt, Petrus, meine Berufung für dein Leben hat sich nicht verändert. Meine Liebe zu dir hat sich nicht verändert. Was ich in dich hineingelegt habe, es gereut mich nicht. Es tut mir nicht leid, dass ich in dich investiert habe 3 Jahre. Sondern er tut das gleiche Wunder. Er brauchte keinen Fisch, er brauchte kein Brot. Leute, es war alles fertig, als die Jünger kommen. Er brauchte das nicht. Aber er brauchte die Aufmerksamkeit von Petrus, dass er diese Berufung in seinem Leben erneuert, obwohl der gerade emotional nicht eine Treppenstufe hochgegangen ist. Und Jesus erhält zu der Beziehung an Petrus fest und er ehrt ihn vor den anderen. Ja, er ehrt ihn und sagt, hey, meine Berufung für dich steht, Bruder. Ja, er beschämt ihn nicht. Unsere Tendenz in unserer menschlichen Liebe wäre von mir als Vater, ich stelle mir vor, ich hätte 12 Kinder. Leider sind es nur 2. Kommt noch. Das lassen wir für die nächste Generation, aber danke, dass ihr mir das zutraut. Aber mein Ansatz wäre, ich würde wahrscheinlich alle Kinder um den Tisch herumrufen und eine Ansage machen. So, jetzt reden wir mal über das, was Petrus falsch gemacht hat, damit wir alle daraus lernen können. Ne? Weil wenn einer Bock missbaut von uns in der Familie und so weiter, dann können wir darüber reden und daraus Lehren ziehen und so weiter. Aber das ist nicht angenehm für den. Der wird da eher gerade so eine Runde beschämt vor den anderen und nicht geehrt. Und Jesus, er ehrt Petrus, ja? Dadurch, dass Jesus uns ehrt, werden Dinge nicht richtig. Ja? Aber die Liebe Gottes, sie beschämt uns nicht. Die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, haben wir gelesen, Römer 5, Vers 5. Ja? Die Hoffnung, die wir in Jesus haben, dass er uns liebt und dass er für uns ist und dass diese Agape-Liebe Gottes für uns ist, ist eine Tatsache, die uns nie beschämen wird. Gott arbeitet nicht über Scham, Gott arbeitet über Ehre. Und das Einzige, was Scham in deinem und meinem Leben wegnehmen kann, ist die Ehre Gottes. Scham wirst du los, dadurch, dass Gott dich ehrt. Es beginnt in dir, dass Gott Scham von dir wegnimmt. Jesus brauchte keinen Fisch. Wenn du diese Geschichte das nächste Mal liest, denk daran, Jesus brauchte keinen Fisch. der hatte Fisch. Und zweitens, da doch habe ich es mir aufgeschrieben, Lukas 5, steht es, es ist das gleiche Wunder wie bei der Berufung von Petrus. Jetzt gehen wir in diesem Kapitel direkt weiter, denn hier endet die Story nicht, sondern wir lesen die Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Auch ein bekannter Bibeltext für uns als Menschen, die wir schon länger in kirchlichen Kreisen herumspazieren. Einmal bitte das Bild dazu. So. Irgendwie ist es ein Wortspiel. Da liegt was Tieferes drin in dieser ganzen Begegnung, okay? Und ich habe ehrlich gesagt das nicht so genau gecheckt. Ja, ich kann dir nicht sagen, da habe ich jetzt gerade den Strohhalm des Weisen entdeckt. Ja? Es geht darum, dass Jesus ihm dreimal die Frage stellt, ja, liebst du mich? Ja, und da benutzt Jesus zuerst das Wort Agape, ja, das Verb, ja, diese göttliche Liebe. Und er sagt: Hey, Petrus, liebst du mich so, einfach so, mit dieser göttlichen, bedingungslosen Liebe? Und Petrus antwortet ihm und benutzt das Wort Philia. Im Neuen Testament ist das Wort Philia die freundschaftliche Liebe zwischen Menschen, geprägt von gegenseitiger Zuneigung und Verbundenheit. Ja? So. Jesus sagt: Ey, göttliche Liebe. Und Petrus sagt: Ja, ich liebe dich, aber so zwischenmenschlich. Und dann sagt Jesus: Petrus, nein, noch wichtiger. Er sagt: Hey, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Er sagt: Nein, es ist, also sagt nicht nein. Er sagt: Ja, ich liebe dich, aber mit dieser menschlichen Liebe. Und Jesu Antwort ist: Weide meine Lämmer. Ja, er gibt ihm einen Auftrag, obwohl er eigentlich nicht so antwortet, wie Jesus wollte. Ne? Zweite Frage, sagt er wieder: Hey, Petrus, liebst du mich mit dieser bedingungslosen göttlichen Liebe? Und Petrus sagt: Ja, ich liebe dich, aber so von Mensch zu Mensch, so. Ich liebe dich. Und Jesus sagt: Hey, weide meine Lämmer. Und dann geht er Petrus bei der dritten Frage einen Schritt entgegen und sagt: Hey, Petrus, liebst du mich? So, wie wir uns lieben als Menschen? Und Petrus ist traurig und sagt: Ja, ich liebe dich so. Und Jesus sagt: Hey, weide meine Lämmer. Ja, und es ist so ein Mischmasch. Auch so, wie wir leben. Ja, manchmal sind wir getrieben von der Liebe Gottes. Ja, manchmal erleben wir die Liebe Gottes, dass uns die Liebe Gottes zu etwas hinschiebt, wo wir normalerweise echt nichts für Liebe hätten, wo wir keine Liebe für übrig hätten. Ja? Ich habe damals ein Buch gelesen über Straßenkinderarbeit und ich habe so angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen. Ja? Und ich habe gesagt: Entweder ich brauche Therapie und Seelsorge und Befreiung oder der Geist Gottes berührt mich. Ich habe gesagt, das muss ich ausprobieren und so bin ich in missionarischen Dienst reingekommen. Ja? Hey, Gottes Liebe, sie bewegt Dinge in uns, Sachen zu tun, wozu du null Liebe hast. Okay? Das ist Agape. Und Jesus sagt, ey, liebst du mich so? Und Petrus sagt, nee, ich hab's nicht drauf. Ich liebe dich auf menschliche, mit meiner menschlichen Kapazität zu lieben. Ja? Und Jesus sagt, okay, weide meine Lämmer, tu deinen Job. Ja? Und weide meine Lämmer, kümmere dich um Menschen. Investiere dich in Menschen. Liebe Menschen, weide meine Lämmer, gib denen zu essen. Hey, mach den Job, den wir als Kinder Gottes tun sollen. Das Reich Gottes zu manifestieren dort, wo wir sind. Er sagt es, macht es. Auch wenn er nicht gesagt hat, ja, hey, ich schwebe voll auf der Agape-Wolke und alles ist schon super. Ja, sondern Jesus sagt dreimal, Liebe, 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 weide meine Lämmer. Und das stellt genau unsere Lebenssituation dar, dass wir auch nicht unsere menschliche Liebe weder zur Seite stellen wollen, noch sie schlecht reden wollen, aber wir brauchen die Liebe Gottes. Ja? Es hat mal jemand gesagt, wir wollen als Menschen unser Silber nicht wegschmeißen, um Gold reinzutun, sondern du brauchst beides. Du brauchst Silber und Gold in deinem Leben. Aber was dein Leben verändert, mittelfristig, ist die Liebe Gottes zu dir. Ja? Weil Gott dich dazu geschaffen hat, dass du mit ihm und mit seiner Agape-Liebe verbunden bist. Ja? Und es beginnt damit, dass wir sagen, ja, Herr, ich brauche das. Ja? Und wenn es mal nicht gerade aufwärts geht zwischen mir und dir, so emotional betrachtet, sondern ich da gerade ein paar Kurven fahre, bist du trotzdem für mich da und ich darf trotzdem zu dir kommen und sagen, ja, Herr, ich brauche deine Agape-Liebe. Dass deine bedingungslose Liebe mich verändert. Dass deine bedingungslose Liebe Dinge in meinem Herzen gesund macht, wo sonst niemand drankommt. Ja, und das ist ein Prozess, den wirst du merken, einfach, Leute, es geht nicht immer geradeaus. Es geht nicht immer bergauf. Aber Gott ist bei dir. Gott sieht deine Kämpfe. Ja, Gott sieht die Entwicklung, die du nehmen möchtest. Gott weiß, worum du betest. Gott erhört deine Gebete und er wird deine Gebete auch erhören, manchmal anders, als wir es uns vorstellen. Aber Gottes Beziehung zu uns, sie ist mal nicht linear. Aber unsere Liebesbeziehung zu ihm, irgendwann merken wir, hey, wir sind eine Stufe höher gegangen mit Gott. Ja, und oft können wir in unserem Herzen Dinge auch nicht unterscheiden. Du weißt nicht, ob das jetzt die Agape-Liebe Gottes ist, die dich treibt oder ob es ein menschlicher Impuls ist. Und dann gehst du hin und du weidest seine Lämmer. Ja? Und dann erlebst du, ob Gott Dinge bestätigt oder führt oder wie auch immer. Ja, aber unser Leben, es ist nicht ein klares Bild von hier ist Agape-Liebe und hier ist Philia, die menschliche, brüderliche Liebe. Ja, es ist ein gewisses Mischmasch. Ja, und wir sollen von diesem Prozess nicht enttäuscht werden, sondern wir sollen die Lämmer Gottes weiden. Ja, du sollst dich um deinen Nächsten kümmern. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte dir zum Schluss eine Geschichte erzählen von Smiley. Smiley war eine Frau bei uns in der Gemeinde, ja, in Berlin. Und wenn du von jungen Menschen den Spitznamen Smiley bekommst, ist das kein Kosename. Ne? Ja, seid ihr dabei? Das war nicht nett gemeint. Ja, Smiley, wenn du jemanden Smiley hinterm Rücken nennst, dann ist es, weil die Person immer so doof grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ja, oder du als junger Mensch das irgendwie so interpretierst. Ja? So, Smiley war bei uns in der Gemeinde. Eines Tages geht Smiley, getrieben von Agape oder Philia, auf einen evangelistischen Einsatz der Gemeinde mit. und lädt einen nordafrikanischen Touristen in die Gemeinde ein, den sie am Breitscheidplatz getroffen hat. Ja? Was sie bewegt hat, weiß ich nicht. Ja? Aber sie ist hingegangen und hat gesagt, weide meine Lämmer. Ja? Ne? Dann hat sie den Mann eingeladen und gesagt, ja, ich hole dich morgen ab zum Gottesdienst. Er war da irgendwie in einem Hotel oder Hostel oder irgendwo untergebracht. Und dann ist Smiley, Kultur völlig falsch, ja, sie als Frau geht einen Mann abholen und nimmt ihn mit in Gottesdienst. Ja, und irgendwie schleift die den sogar nach dem Gottesdienst nach vorne, dass der für sich beten lässt. Ja, so, das war der Job von Smiley. Und das ist alles, was Smiley weiß. Denn Smiley hat den Rest der Geschichte nie gehört. Ja, weil Smiley nämlich irgendwie umgezogen ist und nie wieder jemand weiß, wo Smiley eigentlich ist. Ja, aber die Geschichte geht weiter. Dieser nordafrikanische Tourist, um den sie sich gekümmert hat, einfach so ein bisschen, weide meine Lämmer, geht in sein Heimatland zurück und hat ein paar Wochen später einen Traum von Jesus. Jesus erscheint ihm. Der Mann bekehrt sich und nach meiner Information hat er hunderte von Gemeinden gegründet in seinem Land, ja, bevor er dann nach Frankreich entweder rausgeschmissen wurde oder geflohen ist, um weiter zu leben. Heute ist der Mann in Frankreich und macht Radioarbeit nach Nordafrika rein. Ja? Und alles nur, weil diese komische Smiley, die wir komisch fanden, gesagt hat, ey Gott, ich liebe dich. Agape oder Philia, weiß ich nicht so genau, aber ich will deine Lämmer weiden. Ich will dein Reich hier auf Erden manifestieren. Und er hat einfach jemanden eingeladen zum Gottesdienst. Ja, und Jesus erscheint dem Typen anschließend und holt eine Riesenernte ein. Ja, wir wissen das, weil der Typ nach Berlin zurückgekommen ist und die Gemeinde besucht hat und seine Story erzählt hat. Aber Smiley war nicht mehr da, die weiß es nicht. Und niemand weiß, wo Smiley ist. Können sie nicht erzählen. Die Frau, die wir Blödis so verachtend angeguckt haben, wir Spinner, ja, hat jemanden zum Glauben geführt, der Hunderte und Hunderte von Menschen zu Jesus gebracht hat. Lass uns zwei Dinge festhalten. Erstens, die Liebe Gottes zu dir ist immer da. Die Liebe Gottes zu dir ist Agape, ja, die bedingungslose Liebe. Ja, er liebt dich, als du ein Sünder warst. Er liebt dich, wenn du sündigst. Er liebt dich, wenn du wieder sündigst. Er liebt dich trotzdem. Deshalb liebt er die Sünde nicht, aber er liebt dich. Okay? Und diese Liebe Gottes zu dir wird sich nicht verändern. Sie hat sich nicht verändert am Tag, als du dich bekehrt hast. Ja? Bis hierhin hat Gott mich bedingungslos geliebt und jetzt muss ich was tun, dass er mich liebt. Nein, das hat sich am Tag deiner Bekehrung nicht verändert. Amen. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Und auch wenn wir bestimmte Dinge in unserem Herzen erleben, wo wir nicht wissen, ob das göttliche Liebe ist oder menschliche Liebe oder wie auch immer. Unser Gebet soll sein, Herr, komme du mit deiner Agape-Liebe und verändere du mein Denken, verändere du mein Sein, heile du meine Persönlichkeit mit diesem, dass ich das so tief in meinem Herzen erleben darf, dass du derjenige bist, der für mich ist. Ja? Hey, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Ja, er will, dass du gesund bist. Ja, er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du frei bist. Ja, er will bei dir sein. Er will das. Warum? Weil er dich liebt mit seiner Liebe und nicht mit der Liebe von uns. Und auch wenn wir wie Petrus manchmal so durchs Leben wabern und nicht ganz genau wissen, ob wir uns jetzt mit dem Herrn näher zum Herrn bewegen und Stufen in der Freiheit mit dem Herrn als Kinder Gottes nehmen oder nicht. Ich ermutige dich, lauf weiter. lauf weiter mit dem Herrn. Lass dich nicht entmutigen, sondern komme immer wieder zu dem Herrn und sag: Herr, ich brauche dich. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, muss jeder von uns dieses Gebet immer und immer und immer und immer wieder sprechen. Herr, ich brauche dich. Heiliger Geist, komm, ich brauche dich.